Radio Dreieckland weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Herzlich willkommen zu Kuku, der Sendung gegen Zwangspsychiatrie vom 23. Januar 2014. Kuku ist regelmäßig zu hören am 4. und am letzten Donnerstag im Monat, also diesen Monat nochmal am 30. Januar und danach dann am letzten Donnerstag im Februar. Kuku ist das Format für Psychiatriekritik im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Am Mikrofon heute wieder Mirko und ihr könnt uns erreichen per Mail unter der Adresse zwischendenwelten@web.de, zwischendenwelten in einem Wort @web.de oder per Post an Kuku im Gruppenradio Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Heute hören wir ein Interview mit Hans-Ulrich Kresch. Hans-Ulrich Kresch ist der Betreiber des Blogs Pflasterritzenflora und die Musik kommt heute von der Band Früchte des Zorns. Früchte des Zorns sind nicht bei der GEMA unter Vertrag, das heißt, die Musik ist GEMA-frei und kann auch im Internet kostenfrei gehört werden. Die Intro-Musik stammt von Al Flip and the Woo Team und ich habe dieses Stück vor längerer Zeit gefunden auf dem Podsafe Music Network, zu finden auf music.mevio.com. Der volle Titel des Stücks heißt übrigens Cuckoo or How I Achieved Success, Happiness and the American Dream Through Insanity and Clinical Schizophrenia. Den Blog Pflasterritzenflora habe ich ja in vergangenen Sendungen schon hingewiesen. Den Autor Hans-Ulrich Kresch versuche ich auch schon seit einer Weile in meine Sendung zu nehmen. Jetzt endlich haben wir Anfang Januar ein Interview aufzeichnen können. Hans-Ulrich Kresch ist Psychologe und beschäftigt sich auf seinem Blog Pflasterritzenflora sehr kritisch mit dem Thema Psychiatrie. Meine erste Frage an ihn war, warum macht er das eigentlich?
Also ich habe sehr lange im psychiatrischen Bereich gearbeitet und in der Wissenschaft, tue das aber nicht mehr. Ich bin jetzt 62 und habe mich entschlossen, mein Berufsleben in einem anderen Bereich ausklingen zu lassen und habe jetzt ein bisschen Zeit und Muße zurückzuschauen auf das, was ich in all der Zeit angerichtet habe beziehungsweise anzurichten gezwungen war. Und dieser Blick zurück fällt doch sehr kritisch aus. Und ich habe mich halt entschlossen, das, was ich so herausgefunden habe oder was ich zu wissen glaube, zu Papier zu bringen und in einer bequemen, für jedermann leicht einsehbaren Form ins Internet zu stellen.
In letzter Zeit kommen da sehr, sehr viele Texte dazu. Also Sie sind gerade in einer sehr kreativen Phase, kann man sagen.
Das sieht nur von außen so aus. In Wirklichkeit ist es so, dass ich eine ganze Reihe von älteren Texten, die an anderer Stelle standen, einfach ein bisschen aufgefrischt habe, aktualisiert habe und die jetzt Stück für Stück ins Internet stelle, sodass es also nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem noch aktuell genug sind, um allgemeines Interesse zu finden. Mhm.
Was sind Ihre Hauptkritikpunkte?
Zunächst einmal kritisiere ich an der Psychiatrie, dass sie keine Wissenschaft ist. dass sie eine Wissenschaft vorspiegelt, vortäuscht, in Wirklichkeit aber nur Marketing betreibt und Repression, aber keinen Begriff von dem hat, was sie tut, sondern letztendlich das Ganze nur verklärt durch wissenschaftliche Begriffe und pseudowissenschaftliche Untersuchungen, die zum erheblichen Teil, wie man heute weiß und auch nachweisen kann, in entscheidendem Maße zu ihren Gunsten von der Pharmaindustrie beeinflusst wurden, sodass also das Ganze irgendwie wie eine Mogelpackung erscheint.
Eine Mogelpackung, der Tausende jedes Jahr zum Opfer fallen.
Das ist richtig, ja. Ich will niemanden, der glaubt, ja, dass er sich in eine psychiatrische Behandlung begeben will oder muss, den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn ein erwachsener Mensch sich freiwillig dazu entscheidet, sich psychiatrisch behandeln zu lassen, dann ist das völlig okay und da habe ich nichts dagegen einzuwenden, obwohl ich es niemandem empfehlen würde. Was mich besonders erbost und empört, sind halt die Zwangsbehandlungen von Menschen, die wider Willen eingesperrt, hinter psychiatrische Gitter gesperrt werden und dort mit zum Teil höchst gefährlichen Nervengiften traktiert werden, die oft Langzeitschäden hervorrufen, die schlimmer sind als jede Krankheit.
Es gibt ja durchaus Angehörige, Verwandte, die zusehen, wie die Schwester, die Tochter, wer auch immer, leidet, in einem Zustand ist, der sich massiv von dem unterscheidet, was man als normal bezeichnet. Und die sehen manchmal gar keine andere Möglichkeit, als eine Zwangsbehandlung zu veranlassen. Was kann man denn solchen Leuten sagen?
Ja, das ist in der Tat ziemlich traurig, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, ich weiß es sogar aus eigener Erfahrung, ja, dass Menschen, die fälschlicherweise von der Psychiatrie als psychisch krank diagnostiziert werden können, doch eine durchaus schwere und schlimme Belastung sein können unter bestimmten Bedingungen. Und da liegt es natürlich nahe, ja, dass man glaubt, die Psychiatrie werde es schon richten. Und es werde dann den Betroffenen dann hinterher besser gehen als vorher. Das Dumme ist nur, ja, dass die Psychiatrie bisher ja jeden Beweis dafür schuldig geblieben ist, dass sie in der Lage ist, erstens Suizide zu verhindern und zweitens, dass sie in der Lage ist, irgendwen daran zu hindern, anderen Schaden zuzufügen. Die Hauptgründe also für eine Zwangsbehandlung, die entfallen im Grunde dadurch schon. Weil es nämlich überhaupt nicht garantiert ist, ja, dass es irgendetwas nützt. Da wird den Menschen eine traumatische Erfahrung zugemutet, nämlich mit Zwang hinter psychiatrische Gitter zu wandern und dort Medikamente zu nehmen, von denen bekannt ist, wie gefährlich und schädlich sie sind. Aber es nützt nichts. Es nützt de facto nichts. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass eine Therapie mehr bringt als irgendein Placebo-Effekt. Und darum, ich kann Angehörige von Menschen durchaus verstehen, ja, die in problematischen Lebenssituationen kaum noch zu handhaben sind, um das mal krass zu sagen, die also schon schlimmste Störungen im Familienleben, ja an der Arbeitsstelle und so weiter verursachen. Das kann ich schon verstehen, wenn jemand dann sagt, da muss die Psychiatrie helfen, aber das alles hat ja nur einen Sinn, wenn die Psychiatrie auch helfen kann. Nur sie kann es nicht. Sie behauptet es zwar, ja, und sie lässt sich dafür bezahlen, aber sie kann es nicht. Sie ist dem Beweis zumindest dafür schuldig geblieben, dass sie es kann. Und das ist halt das Traurige. Die Zwangsbehandlung kann im Grunde ja, weil sie auch traumatisierend ist, ja, weil sie den Menschen ins Mark trifft, der davon betroffen ist, kann sie im Grunde ja nur die Situation verschlimmern. Das wird sie in vielen Fällen tun. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen kann sie nur die Situation verschlimmern, kann sie den Prozess verlängern. Ja, und man muss auch wissen, dass viele Menschen halt ja ohne jede Behandlung wieder in die Spur zurückfinden.
Wenn die Psychiatrie nicht hilft, was könnte Ihrer Meinung denn helfen?
Ja, grundsätzlich muss man mal wissen, ja, dass wir alle ein Privileg haben, nämlich wir sind die einzigen Zugangsberechtigten zu unserer Innenwelt. Dorthin kann uns niemand folgen. Dort kann uns auch kein Psychiater, kein Psychotherapeut oder sonst wie wohlmeinender Helfer folgen. Ja, dort sind wir ganz mit uns allein. Dort müssen wir auch selbst entscheiden, was mit unserem Leben geschehen soll und wie es weitergehen soll. Dabei kann uns in Wirklichkeit auch niemand helfen, weil niemand in unseren Schuhen steht. Wir müssen das selber wissen. Das klingt vielleicht brutal und hart, aber das ist auch eine große Freiheit, die der Mensch dadurch hat. Und diese Freiheit sollte er nutzen. Also das Wichtigste hier, was man überhaupt machen kann, es gibt ja Menschen, ja, die halluzinieren, die hören Stimmen, die sonst niemand hört, ja, die leiden darunter, die haben Ängste, die fühlen sich verfolgt, die haben seltsame Ideen, an die sonst niemand glaubt, das gibt es ja alles, ja, und das kann auch Probleme machen. Nur letztendlich kann uns niemand dabei helfen, das müssen wir selber tun, und darum ist das Wichtigste, was man mit solchen Menschen machen kann, wie man ihnen tatsächlich helfen kann, ist, dass man die Selbsthilfe fördert. Wenn das viele, viele Geld, was heute für sinnlose Psychiatrie und ähnliche Veranstaltungen ausgegeben würde, wenn dann nur ein kleinerer Teil dafür ja in die Förderung von Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeansätzen, Deeskalationstrainings und was weiß ich nicht alles für Angehörige angeboten würde und verausgabt würde, dann wäre alles wesentlich besser und wesentlich billiger. Und es gibt ja auch Beweise dafür, überall wo man es versucht hat, möglichst wenig Medizin in die Hilfe hineinzubringen und den Leuten einfach auch mal einen Schonraum anzubieten, wo sie eine Zeit lang mit sich allein sein können, um sich zu besinnen. Das gibt es ja alles und es war immer erfolgreich. Das ist ja eine weltweite Erfahrung und genauso ist eine weltweite Erfahrung, ja, dass die Einflusskräfte der Pharmaindustrie auf die Politik immer wieder dafür gesorgt haben, uns mal so krass zu sagen, ja, um solche hoffnungsfrohen Experimente wieder abzuwürgen. Also was für mich als Hilfe ganz im Vordergrund steht, ist die echte Hilfe zur Selbsthilfe, wo die Experten, die sogenannten Experten, die keine sind, sich einfach raushalten. Oder nur dann einspringen, wenn sie wirklich gefragt und nachgefragt werden. Ja, oder wenn medizinische Probleme beispielsweise mit einer solchen rätselhaften Erscheinung einhergehen. Das gibt es ja auch. Ne? Dann tätig werden. Aber ansonsten sich zurückhalten, ja, und der Selbsthilfe freien Raum gewähren, dann könnte man sehr viel erreichen, glaube ich. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn man auch mehr Sozialarbeit ja vielleicht fördern würde, aber gescheite Sozialarbeit ja, die begleitet und nicht vorschreibt, dann wäre sicherlich viel geholfen und dieses klägliche Bild, was wir heute haben, ja, das würde sich dann doch deutlich aufhellen.
Wenn man mit Psychiatern spricht, dann fällt sehr oft der Begriff behandlungsbedürftige Krankheit.
Psychische Krankheiten, das ist ja so eine stehende Redewendung, aber meiner Meinung nach gibt es keine psychischen Krankheiten. Das ist eine Erfindung. Eine Erfindung, deren einziger Zweck darin besteht, Leute ärztlich behandeln zu können, die gar keiner ärztlichen Behandlung bedürfen, und den Leuten Medikamente zu verschreiben, die aus gutem Grund verschreibungspflichtig sind, weil sie nämlich mit den allerschlimmsten schädlichen Nebenwirkungen verbunden sind, die weitaus schlimmer sind als die schädlichen Nebenwirkungen ja der üblichen Straßendrogen wie Heroin oder Amphetamine. Das muss man einfach sehen. Die Diagnostik der psychischen Krankheiten ist nicht valide. Das heißt schlicht und ergreifend, es gibt gar nichts in der realen Welt, was einer solchen Diagnose entsprechen würde. Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts forscht die Psychiatrie zum Teil jetzt mit modernsten Methoden nach irgendwelchen Beweisen dafür, dass es psychische Krankheit gibt, nach Biomarkern, nach irgendwelchen Hirnprozessen, immer wieder ohne Erfolg. Anstatt dass man daraus den einzig sinnvollen Schluss zieht und sagt, das ist ein gescheitertes Forschungsprogramm. Es gibt die psychischen Krankheiten gar nicht, sondern das sind einfach nur Benennungen, willkürliche Benennungen für irgendetwas, was wir nicht verstehen, dann wäre es ja gut. Stattdessen versucht man immer mehr und immer mehr Geld hineinzupumpen in diese Forschung, ja, mit bildgebenden Verfahren und genetischer Forschung und so weiter. Verspricht ja, dass man schon bald den Durchbruch erzielen würde, aber nichts ist. Es tut sich gar nichts und es ist auch nicht abzusehen. Inzwischen ja, weiß man sogar, ja, dass also die Befunde, ja, das Wissen, ja, das neurowissenschaftliche Wissen ja über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns fundamental diesen Diagnosen widerspricht, die im ICD oder im DSM, dem amerikanischen DSM, stehen. Die finden überhaupt keinen Widerhall in den Befunden der Forschung. Trotzdem wird an diesen Manualen zur Diagnose festgehalten und Ärzte weltweit bedienen sich dieser Manuale und rechnen dann mit den Krankenkassen ab, die darauf bestehen, ja, dass solche Diagnosen gefällt werden. All dies ist schlicht und ergreifend wissenschaftlich nicht gerechtfertigt. Und darum sage ich ja, also bis zum Beweis des Gegenteils, das muss ja immer die Möglichkeit auch einräumen, bis zum Beweis des Gegenteils, von dem ich nicht rechne, dass er kommen wird, glaube ich nicht an die Existenz psychischer Krankheiten. Es gibt die Phänomene freilich, auf die sich diese Diagnosen beziehen. Es gibt schon Leute, die Schwierigkeiten mit ihrem Leben haben, die Lebensprobleme haben, auch gravierende, auch solche, die gerne Hilfe hätten. Nur die Hilfe muss eine andere sein als eine medizinische. Aber darüber habe ich mich ja schon geäußert.
Aus betroffener Sicht weiß ich, dass dieses Modell der Krankheit nicht sehr viel taugt. Also wenn ich mich für krank halte, kann ich ganz leicht die Verantwortung abgeben auf meine Krankheit. Dann mache ich mich selber ja auch in einer gewissen Weise unmündig.
Natürlich, das ist vielleicht der schlimmste Zug an dieser Diagnose. Ja, man wird zwar auch diskriminiert von anderen, ne? Das könnte man sich eventuell noch von der Backe putzen. Nur, ja, man diskriminiert sich und stigmatisiert sich ja auch selbst. Ja, das macht ja das Selbstwertgefühl kaputt und zwar fundamental. Erstens mal kann man die Verantwortung von sich ablehnen, auch für Dinge, für die man ganz eindeutig die Verantwortung hat. Man kann zwar die Umwelt nur zu einem ganz kleinen Teil beeinflussen, vor allen Dingen, wenn man nicht viel Geld hat, dann ist man hier irgendwo ausgeliefert und die wird sich auf uns auswirken. Aber wie wir das dann interpretieren, wie wir das sehen, wie wir das Schicksal, was über uns hereinbricht, ausgestalten in unserer Innenwelt, wie wir darauf reagieren, das haben wir selbst im Griff, das können wir selbst verantworten. Und dafür müssen wir auch die Verantwortung niemandem zuschieben. Wir sind nicht ausgeliefert irgendwelchen Hirnprozessen, die auf irgendein Umweltereignis dann ganz automatisch ja eine Depression oder eine Schizophrenie oder was auch immer ja da an seltsamen Begriffen herumschwirrt, auslösen. Das gibt es nicht. Wir haben immer noch die Entscheidung und das wird uns im Grunde ja das Bewusstsein ja uns auch entscheiden zu können, wie wir auf die Welt reagieren wollen. Das wird uns genommen durch einen solchen Begriff der psychischen Krankheit. Und man spricht ja nicht nur von Placebo-Effekten, sondern auch von Nocebo-Effekten, also von schädlichen Einflüssen ärztlicher Behandlungen. Und das ist genau das. Das ist die Diagnose selbst ist schon der schädigende Effekt. Wenn man eine Diagnose bekommt, hat man schon einen Schaden zugefügt bekommen. Und das sollte man immer bedenken, ja, bevor man sich in eine solche Mühle begibt. Wenn man die Entscheidungsmöglichkeit hat, sollte man, denke ich, ja, sich nicht psychodiagnostizieren lassen. Man kann vielleicht sagen, na ja, das geht mich alles nichts an, das sagen die Ärzte oder so, aber in Wirklichkeit wird es, sobald man erst einmal eine solche Diagnose hat, dann arbeitet es in einem. Dann kommt man da so schnell nicht wieder von weg, auch wenn man sich darüber erhaben fühlt. Irgendwie bohrt es und rumort es in der Innenwelt und man wird irgendwann dann vielleicht nach ein paar Jahren feststellen, dass man sich immer mehr ja dieser Diagnose angepasst hat, dass man immer mehr in die Schublade ja hineingeraten ist, die andere für einen aufgemacht haben. Und das ist sicherlich vertrackt. Das ist im Grunde das Schlimmste, ja, was dem eigenen Selbstwertgefühl und was dem eigenen Selbstbild passieren kann.
Sagt Hans-Ulrich Gresch, Autor des Blogs Pflasterritzenflora, im Internet zu finden auf pflasterritzenflora.ppsk.de. Hier bei KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, geht es jetzt weiter mit einem Stück Musik von Früchte des Zorns. Danach setzen wir das Interview mit Hans-Ulrich Gresch fort.
unseren Köpfen. Wer hängt sie auf, wer bringt sie an? Und selbst an unseren Träumen kleben kleine Zettel dran. Wir sind alle niemand und wir sind alle ziemlich viel. Wir sind alle bunt zerstückelt und wir sind alle Angriffsziel. Und all der schöne Glanz, in dem man sich hier hüllt, lässt uns leer zurück, zerbrochen, unerfüllt. Wir sind alle schön und hässlich und innerlich zerrissen. Und die Art, wie wir hier leben, zertrümmert langsam das Gewissen. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lass uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit.
Das war das Stück Gut und Schlecht von Früchte des Zorns. weiter mit Hans-Ulrich Gresch, dem Autor des Blogs Pflasterritzenflora, im Netz zu finden unter pflasterritzenflora.ppsk.de. Ich habe Hans-Ulrich Gresch auf die Psychiatrie-Enquete der 70er Jahre angesprochen und darauf, dass viele Professionelle behaupten, es habe sich seither doch schon sehr, sehr vieles gebessert in der Psychiatrie.
Ja, nun, das kommt auf die Bewertungsmaßstäbe an, die man dort hat. Ja, wenn man vielleicht ja meint, dass die Zimmer größer sind oder vielleicht auch die Schwestern freundlicher oder dergleichen, dann mag das ja alles sein. Aber am Grundsätzlichen hat sich ja doch nichts geändert. Nach wie vor werden dort Krankheiten behandelt, die keine sind. Und das ist das Vertrackte. Die eigentliche neue Weichenstellung, die darin bestehen müsste, mehr Selbsthilfe und mehr Sozialarbeit, ja, und mehr Eigenverantwortung der Betroffenen in die Geschichte hereinzubekommen, die ist ja im Grunde nicht wirklich gegeben. Das ist vielleicht alles ein bisschen freundlicher gestaltet worden, aber im Großen und Ganzen, auch wenn die Patienten nicht mehr in Krankensälen zu Hunderten dahin vegetieren, wie das früher einmal war, so hat sich ihre Situation nicht fundamental, je angenehmer ja und bei oberflächlicher Betrachtung es den Menschen gemacht wird in einer psychiatrischen Klinik oder in einer psychiatrischen Praxis oder wo auch immer, ja, desto schlimmer ist das eigentlich für sie, weil sie immer weniger in die Lage versetzt werden, das Ganze mal kritisch zu hinterfragen und sich selbst zu fragen, ob es nicht bessere, ob es nicht sinnvollere, führendere Lösungen für ihre Probleme gäbe. Also ich mag mich auf eine solche Diskussion gar nicht einlassen. Man kann nicht sagen, ja, dass in den entscheidenden Dimensionen, die hier gefragt sind, ja, dass sich dort eine echte Besserung eingestellt hätte, kann ich nicht erkennen.
Der Ausbau der Sozialpsychiatrie hat ja zur Folge, dass psychiatrische Behandlung sehr viel leichter zugänglich geworden ist oder auch der Zugang vom Psychiater zu seinen Patienten sehr viel leichter geworden ist und hat ja zu einem Anstieg der Diagnosen und Behandlungen geführt.
Das kann schon sein, aber der Hauptgrund für den Anstieg der Diagnosen und Behandlungen, ja, der liegt darin, dass erstens psychiatrische Diagnosen völlig willkürlich sind. Also es gibt keine objektiven Verfahren, mit denen man feststellen könnte, ob jemand eine psychische Krankheit in Anführungsstrichen hat oder nicht hat. Das ist völlig willkürlich. Das ist der eine Punkt, die willkürliche Diagnose. Und der andere Punkt, der ist die Tatsache, dass man mit diesen Diagnosen Geld verdienen kann, und zwar sehr viel, sowohl in der Psychiatrie als auch in der Pharmaindustrie. Und dann muss man drittens vielleicht noch hinzufügen, ja, dass die Pharmaindustrie eine oligopolistische Struktur ist. Das heißt, es beherrschen den Markt weltweit eine kleine Zahl von Pharmafirmen. Die haben eine gewaltige Macht, sich Gehör zu verschaffen im politischen Bereich. Und wenn man all diese drei Dinge zusammennimmt und auch die mangelnde Kontrolle der pharmazeutischen Produkte durch die Zulassungsbehörden ja mit ins Auge fasst, ja, dann wundert man sich eigentlich nicht über den Anstieg der sogenannten psychischen Krankheiten und der Behandlung, der entsprechenden Behandlung und des Konsums von Psychopharmaka. Also ich glaube, solche Dinge wie Sozialpsychiatrie und so weiter und so fort, ja, das mag schon eine Rolle spielen, aber die entscheidende Rolle, die ich hier sehe, ist einfach, dass das Ganze knallhart dem Markt ausgesetzt ist und sich entsprechend entwickelt. Das bringt jede Psychodiagnose, psychiatrische Diagnose, die bringt eben richtiges Geld. Und es ist einfach schlicht und ergreifend dann auch verständlich, dass jemand versucht, dieses Geld zu verdienen, weil es so leicht ist.
Ja, Sie haben von dem Einfluss auf die Politik gesprochen. Der Einfluss auf die Medien ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also wenn man sich die Kampagnen wegen Burnout, Depression und anderen Sachen sieht.
Ja, natürlich. Das ist für mich ein Gebilde. Die Medien und die Politik hängen ja auch sehr dicht zusammen, wie man weiß. Ja, ganz natürlich, es ist inzwischen ja auch nachgewiesen und es gibt jede Menge Bücher dazu, wie auch die Pharmaindustrie, ja nicht nur im Bereich der psychiatrischen Medikamente übrigens, ja, sondern generell, wie sie nicht nur auf Fachzeitschriften einen gigantischen Einfluss hat, weil manche Fachzeitschriften ja einfach zumachen müssten, ja, wenn sie keine Werbung mehr von der Pharmaindustrie bekommen würden, wie sie über Ghostwriter ja pharmafreundliche Artikel in die Presse lancieren, wie sie auch in den Publikumsmedien ja offensichtlich gute Freunde haben, ja, wie auch immer das zustande gekommen sein mag. Das ist kein Gerücht mehr, das ist auch keine Verschwörungstheorie. Es gibt zum Beispiel der Peter C. Goetsche, ja, ein dänischer, renommierter Arzt, der das Nordic Cochrane Zentrum leitet und Mitbegründer der Cochrane Collaboration ist. Ja, das ist eine Institution, weltweite Institution zur medizinischen Qualitätssicherung, sehr renommiert, sehr anerkannt, sagt klipp und klar, ja, die Pharmaindustrie hat in der Psychiatrie ein Paradies gefunden. Er zählt dann zahllose Studien auf, ja, die auch belegen, in welcher Weise die Pharmaindustrie auch die Medien massiv beeinflusst hat, ja, ganz zu schweigen davon, dass ja auch die Ärzte letztendlich oder viele Ärzte ja auf die eine oder andere Weise geneigt gestimmt werden, das eine oder andere Medikament zu schreiben. Es ist also wirklich so, wie man es aus oligopolistischen Strukturen in der Wirtschaft generell kennt, läuft es auch hier in diesem Pharmasektor ab. Und wie man es aus diesen oligopolistischen Strukturen generell kennt, ja, ist die Politik ja da doch sehr dienlich. Und in letzter Zeit erst, ja, sind solche Dinge ja auch öffentlich gemacht worden. Und es bleibt zu hoffen, ja, dass jetzt auch mal ein wachsender Druck auf die Politik ausgeübt wird, die Pharmaindustrie einer stärkeren Kontrolle zu unterwerfen.
Ich fühle mich manchmal verloren und allein, will viel lieber in tausend anderen Orten sein. Hier zu leben, gleich deinem Wartesaal. Ein bisschen Wut, ein bisschen Hass, ein bisschen Angst und Qual. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Halt mich fester, Liebling, hier ist es so kalt. Ich vergrab meine Angst ganz tief im Tannenwald. Lass uns tanzen, schenk das Glas noch einmal ein. Und lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus.
Früchte des Zorns mit dem Stück Nimm mich mit. Und ihr hört immer noch Kuckuh, heute mit einem Interview mit Hans-Ulrich Gresch, Autor des Blogs Pflasterritzenflora, im Netz zu finden unter pflasterritzenflora.ppsk.de. Die Medien, die Politik haben wir angesprochen. Die Justiz spielt in der Psychiatrie ja auch eine massive Rolle. Zwangsbehandlungen werden richterlich genehmigt oder angeordnet. Der ganze Bereich der forensischen Psychiatrie ist der Justiz untergeordnet. Da liegt auch vieles im Argen.
Das darf man wohl sagen, ja. Aus meiner Sicht hat die Psychiatrie vor Gericht nichts zu suchen, es sei denn als Angeklagte allenfalls. Ja, aber als Gutachter kann sie dort keine sinnvolle Arbeit leisten, ja, weil sie nicht in der Lage ist, und zwar nachweislich nicht in der Lage ist, Gefährlichkeit für sich selbst und andere zu prognostizieren. Das kann sie nicht. Sie hat zumindest den Beweis noch nicht dafür angetreten, dass sie in irgendeiner Lage wäre, nennenswert über der Glaskugelschau solche Prognosen ja zu machen, die dann auch zutreffen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Und weil es nicht möglich ist, sind diese psychiatrischen Gutachten doch in aller Regel subjektive Meinungsbekundungen. Der Richter könnte genauso gut den Saaldiener fragen. Dann würde er auch keine schlechtere Antwort erhalten, ob denn der Angeklagte ja schuldunfähig war oder nicht, oder ob er in Zukunft ja weitere schwere Straftaten begehen wird oder ob er sich gegebenenfalls umbringt. All dies kann ein Psychiater nicht besser sagen als jeder x-beliebige Mensch. Und darum sind die psychiatrischen Gutachten auch nichts wert. Es wäre allerdings unter diesen Gesichtspunkten zu fragen, ob überhaupt ja die Zwangsbehandlung und Zwangseinweisung als Instrument, um selbst- und fremdgefährdende psychisch Kranke ja aus dem Verkehr zu ziehen, nicht abgeschafft gehört. Erstens mal widersprechen diese Dinge der Behindertenrechtskonvention, die ja in Deutschland Gesetzeskraft haben. Und zweitens mal, ja, wenn man auch psychische Krankheiten nicht mit objektiven Mitteln diagnostizieren kann, dann entfällt ohnehin die Voraussetzung für eine Zwangseinweisung nach den entsprechenden psychiatrischen Sondergesetzen. Weil es gibt ja niemanden, von dem man ja objektiv sagen könnte, er sei psychisch krank. Den gibt es ja nicht, weil man das nicht objektiv diagnostizieren kann. Also sollte man ja nach den Gesetzen der Logik auch niemanden zwangseinweisen oder zwangsbehandeln.
Die Psychiater sehen das naturgemäß ganz anders. Gibt es denn Reaktionen von Seiten der Psychiatrie auf Ihren Blog, auf Ihre Texte?
Die Psychiatrie schweigt sich natürlich aus. Also offiziell gibt es keinerlei Reaktion. Es hat dort jedenfalls unter seinem eigenen Namen und sich als Psychiater erkennengebend auch noch niemand einen Kommentar verfasst. Ich denke mal, ja, man zieht es vor, die ganze Sache totzuschweigen, weil das vielleicht, ja, könnte ich mir vorstellen, weil eine sachliche Auseinandersetzung ja doch mit einer Bauchlandung enden müsste, weil ich bemühe mich schon, meine Positionen auch durch empirische Forschung, ja, und nicht nur durch eine, sondern durch Metastudien, ja, durch es gibt ja auch gescheite empirische Forschung, die staatlich finanziert wurde, ja, und die nicht von der Pharmaindustrie und vom Psychiatrie-Marketing beeinflusst wurde, ja, und aus der geht schon schlicht und ergreifend eindeutig hervor, dass das, was ich dort sage in der Pflasterritzenflora, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist und dass es im Kern auch nicht meine subjektive Meinung ist, die ich hier verkünde, sondern das ist alles Wissen, ja, dass man, wenn man den Gang in die Bibliothek, ja, oder in die Fernleihe einer Bibliothek nicht scheut, auch selbst nachprüfen kann. Insofern denke ich nicht, dass man da großes Interesse hat, in psychiatrischen Kreisen sich auf eine sachliche Diskussion der ganzen Angelegenheit einzulassen. Also kurz und ergreifend, nein, es gibt keine offizielle Antwort. Ich kenne aus meiner Zeit in diesem Bereich eine ganze Reihe von Psychotherapeuten, die mir hinter vorgehaltener Hand ja auch mehr oder weniger sagen, dass ich natürlich schon recht hätte, ne? Aber die das niemals öffentlich sagen würden. Weil es geht ja fundamental an die Geschäftsgrundlage dieses gesamten Geschäftszweigs.
Diese Stichworte Fremd- und Selbstgefährdung, die werden ja immer als Grund für Zwangseinweisung oder vielleicht auch als Grund für Zwangsbehandlung vorgeschoben. Sie hatten vorher gesagt, dass es keinen Beweis gibt, dass Psychiatrie vor Suizid schützt. Wenn ich mir die Betroffenen anschaue, die Geschichten, die ich höre, die Sachen, die ich selber in meinem Umfeld miterlebt habe, habe ich eher den Eindruck, dass Psychiatrie oftmals auch zum Suizid führen kann.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Leider sind die Folgen von Zwangsbehandlung ja noch nicht sehr gut erforscht, wohlweislich. Man wüsste vermutlich auch, was dabei herauskommt. Aber es gibt ja zwei Faktoren, die man sehen muss. Zum einen stehen aus guten Gründen viele psychiatrische Drogen, also Medikamente, wie man so schön sagt, ja, im Verdacht, dass sie selbst suizidauslösend wirken können. Das gilt für einen Teil der Antidepressiva, aber auch für Neuroleptika. Und zweitens ist eine solche Zwangseinweisung natürlich ein schreckliches Erlebnis, ja, eine fürchterliche Geschichte, ja, die einen Menschen niederzwingen kann, die ihm den Lebensmut aussaugen kann, ja, die ihm das Selbstwertgefühl ruinieren kann. Und dass bei solchen Leuten dann die Suizidgefahr steigt, da brauche ich im Grunde keine Studie, um das zu wissen. Das ist einfach so. Ja, ich gebe Ihnen da völlig recht, ja, dass psychiatrische Zwangseinweisung, Zwangsunterbringung, Zwangsbehandlung, auch sogar die Zwangsdiagnose letztendlich die Suizidgefährdung erhöhen. Ja, das sehe ich auch so.
Ja, wenn mir gesagt wird, dass ich eine Krankheit habe, die ich jetzt lebenslang medikamentös behandeln muss, das gibt mir auch nicht gerade eine positive Perspektive auf meine Zukunft.
Nein, das ist fatal. Vor allen Dingen, wenn man dann zu denjenigen gehört, die besonders stark unter akuten Nebenwirkungen solcher Medikamente leiden. Ja, das sind ja sehr viele, die dadurch in höchst dysphorische, niedergedrückte Stimmungen und dergleichen Gefühle, roboterhaft zu sein und apathisch werden und dergleichen. Ja, was es da alles so gibt an unerwünschten Nebenwirkungen, ja, die im Grunde die Hauptwirkungen dieser Medikamente sind. Und wenn man sich dann noch vorstellt, ja, und das glaubt, ne, wenn man das auch noch glaubt, weil man den Ärzten vertraut, ja, dass die Recht haben, dass man das ganze Leben nun wird nehmen müssen, ne, ja, dann hat man ja im Grunde auch keine Zukunft mehr, ne, jedenfalls keine Lebenswerte. Und dass dann ja der eine oder andere ja nach einer Weile der Qual unter dem Einfluss solcher Medikamente dann sich entscheidet, sich das Leben zu nehmen, das ist nachvollziehbar. Ja. All dies sind Dinge, ja, die leider in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt sind.
Es gibt aber auch durchaus Menschen, die sich dankbar äußern über ihre psychiatrische Behandlung, die sagen, ja gut, ohne meine Medikamente komme ich nicht zurecht. Also Menschen, die auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie vielleicht nach ein paar Jahren Medikamentenkonsum schlagartig abgesetzt haben und danach die Hölle erlebt haben?
Ja, nun erstens mal erzeugen ja diese Medikamente teilweise einen Abhängigkeitseffekt, ja, weil sich das Gehirn darauf einstellt. Und wenn man die dann schlagartig absetzt, dann kann man schon die Hölle unter Umständen erleben, weil das Gehirn dann völlig durcheinander gerät, ja, und die allerseltsamsten Symptome produziert. Das sind dann aber ähnlich, ja, wie beim Absetzen, nur viel schlimmer als beim Absetzen von Heroin, ja, Entzugserscheinungen, ja, die da relevant sind. Und zweitens mal, ja, ist es nun mal so, ja, dass niemand wissen kann, ob ihm Medikamente geholfen haben oder nicht. Wenn man nur sich selbst betrachtet, ja, dann kann man das nicht wissen. Es kann auch alles andere Einflüsse gewesen sein, die auf einen eingewirkt haben und die dann ja für eine Veränderung verantwortlich waren. Darum macht man ja, um Medikamente zu erforschen, ja auch nicht nur Versuche mit einer Person, sondern mit vielen, die randomisierten, placebo-kontrollierten Medikamentenstudien müssen ja mit vielen, vielen Versuchspersonen operieren, weil ein Einzelfall natürlich gar nichts sagt. Und jeder Mensch, der Medikamente nimmt und glaubt, ja, die hätten ihm geholfen, der unterliegt einer Täuschung. Er kann das gar nicht wissen, ob sie ihm geholfen haben oder nicht. Ich weiß, das ist für viele schwer zu verdauen, ja, aber es ist nun mal so. Das ist so wie bei diesem Spruch, ja, eine Grippe dauert mit Arzt 7 Tage, aber ohne Arzt 1 Woche. Na, also es ist schlicht und ergreifend im Einzelfall gar nicht zu entscheiden. Aber unabhängig davon, wenn jemand glaubt, der erwachsener, freier Mensch glaubt, er müsse psychiatrische Medikamente nehmen und die würden ihm helfen und er ist gut aufgeklärt über deren Wirkung und Nebenwirkungen, ja, und alles ist gut gelaufen, ja, der Arzt hat sich vorbildlich verhalten und so weiter und so fort, dann habe ich da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ja, das muss jeder wirklich selber wissen. Und ich bin der Letzte, der einem Menschen, ja, der glaubt, damit käme er über die Runden und das wäre besser als alles andere, dem das mies zu machen, liegt mir ferne. Na, ich kann das zwar nicht empfehlen, weil ich ein bisschen die Studien kenne, ja, und auch Schicksale kenne und das alles beobachtet habe, wie das abläuft, kann ich niemandem empfehlen, solche Medikamente zu nehmen. Aber wenn er das will, okay, dann werde ich das nicht mies machen.
Wenn man diesen Komplex sieht, Psychiatrie, Pharmaindustrie, das kommt mir dann doch sehr übermächtig vor. Sie schreiben jetzt seit Jahren gegen diesen Komplex an. Was könnte man tun oder was kann man Menschen empfehlen, die sich mit diesen Zuständen nicht abfinden wollen?
Ja, also ich schreibe auch in der Pflasterritzenflora an verschiedenen Stellen, dass ich kein Politiker und kein Missionar bin. Ich schreibe schlicht und ergreifend meine Texte ja zunächst einmal, weil mir das Spaß macht. Es macht mir einfach Spaß, ja, die Wahrheit über die Psychiatrie, also das, was ich für die Wahrheit halte, über die Psychiatrie zu Papier zu bringen. Und ich verspreche mir jetzt keine große Revolution, die ich auslösen könnte. Es freut mich, ja, wenn Leute ja mir schreiben und sagen, ja, dass es sie zum Nachdenken gebracht hätte. Und dafür lohnt es sich dann auch. Aber ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, was man tun könnte, wenn man sich damit nicht abfinden kann. Zunächst einmal für dich selber sollte man ja sich überlegen, ob es nicht eine kluge Entscheidung wäre, sich von der Psychiatrie so weit als möglich fernzuhalten, wenn man das kann. Na, das ist die eine Sache. Die andere Sache ja ist, man kann sich natürlich in erfahrenen Verbänden zusammenschließen und Politik machen. Na, ob man klug beraten ist, zu glauben, dass innerhalb von kurzer Zeit ja dann eine große Änderung herbeiführen wird, das weiß ich nicht. Aber davon würde ich mich unabhängig machen. Es ist also schlicht und ergreifend ja auch ein Wert an sich, seine Mitmenschen über Dinge aufzuklären, die man für die Wahrheit hält, auch wenn man nicht so unmittelbar mit großem Verständnis rechnen darf. Oder wenn man auch nicht erwarten darf, dass sich nun in der Politik oder sonst wo auf die Schnelle großartig etwas ändert. Es ist halt so, dass es immer mal einen kleinen Fortschritt gibt und dann wieder einen Rückschritt. Das ist so wie bei der Echternacher Springprozession. Ich bin jetzt nur schon ein bisschen älter, ja, und habe schon viel gesehen in meinem Leben. Und darum bin ich auch nicht mehr so richtig enthusiastisch, wie man das vielleicht als junger Mensch ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn man wirklich etwas darüber hinaus tun kann, nicht nur für sich selbst, sondern auch darüber hinaus für die Gemeinschaft etwas tun will, dann sollte man sich nicht immer fragen, ja, was kann ich denn unmittelbar und ganz schnell auf die Schnelle erreichen, sondern da sollte man dann auf den steten Tropfen, der den Stein hüllt, hoffen.
Vielleicht auch mit den Menschen, die etwas anders sind, in anderen Zuständen sind, vielleicht auch einfach normaler umgehen.
Ja, das halte ich für ganz wichtig. Das halte ich für ganz wichtig. Darum in meinem Privatleben, in meinem alltäglichen Leben, ja, wenn dort irgendeiner ja einen psychiatrischen Begriff oder eine psychiatrische Diagnosebezeichnung wie Depression, Schizophrenie oder ADHS oder was es da so alles gibt, verwendet, dann versuche ich immer das Ganze ja irgendwie schonend herunterzubrechen auf die Normalsprache. Na, man kann ja das alles ja auch viel besser ja und viel klarer ja in ganz alltäglichen normalen Wörtern und Worten ausdrücken. Ja, man muss ja Depression ja gar nicht verwenden. Das ist schon mal für mich ein erster Schritt, ja, um die ganze Geschichte ja auch auf den Boden der Realität zurückzuholen. Das ist ja nichts Abgehobenes, ja, sondern das ist ja etwas, was man konkret ja auch in der Alterssprache beschreiben kann. Das ist vielleicht schon der erste Schritt der Deeskalation im Umgang mit solchen Menschen. Wenn man sich bemüht, ja, all solche Zustände in Alltagssprache zu beschreiben, dann ist das ja auch nichts Fremdes mehr, nichts, was in den klinischen, psychiatrischen Bereich gehört, sondern etwas, ja, womit man sich in seiner alltäglichen Lebensrealität auseinandersetzen kann und muss. So fängt es im Kleinen schon an. Selbstverständlich kann man auch mit jemandem, der Stimmen hört, ja, und sich darüber ängstigt und so weiter, ja auch so reden, ja, dass der vielleicht ja erkennt, ja, dass es eigentlich nichts Ängstigendes sein muss. Die Stimmen nichts Ängstiges sein muss, sondern dass man sie zwar ernst nehmen kann und muss, aber doch genauso ja wie man Stimmen ernst nehmen muss, die andere auch hören. Also es gibt schon viele Möglichkeiten im Alltag ja auch, ohne groß Revolution zu machen, ja auf seine Mitmenschen irgendwie einzuwirken, ja, dass sie diese fatale psychiatrische Sprache, ja, die sich so eingebürgert hat in den Köpfen wie was Selbstverständliches, dass sie die einfach mal abbauen und stattdessen ja wieder normal über Probleme und Dinge reden. Wir leben ja in einer Zeit, ja, wo im Grunde jedes Wehwehchen, jede seelische Schwierigkeit, jedes Lebensproblem in einer hochtrabenden Psychosprache abgehandelt wird. Und das tut uns allen nicht gut.
Die gesellschaftlichen Umstände, die Menschen dazu bringen, auszurasten oder nicht mehr klarzukommen, die werden ja auch nicht gerade vorteilhafter in den letzten Jahrzehnten.
Ja, natürlich. Es gibt schon Leute, die in ganz miserablen Lebensbedingungen leben und bei denen man es dann auch ganz gut verstehen kann, wenn sie ausrasten. Nur, sie sind dazu nicht gezwungen. Es gibt keinen Mechanismus in ihrem Gehirn, der dazu führen würde, dass man auf bestimmte Lebensumstände gleichsam automatisch mit irgendeiner sogenannten psychischen Krankheit reagiert. Es kommt ganz darauf an, wie man sich entscheidet, damit umzugehen. Und es ist halt so, dass die Menschen sich im Allgemeinen ja für die Verhaltensalternative entscheiden, ja, die ihnen in einer gegebenen Situation als die beste erscheint. Und unter Umständen erscheint ja es dann als die beste Alternative unter schrecklichen Lebensbedingungen die Rolle des psychisch Kranken zu übernehmen. Dazu ist man nicht gezwungen. Es gibt keinen biologischen Automatismus, das zu tun. Nur ja, es ist halt dann unter Umständen die beste Lösung, scheinbar. Das muss nicht immer wirklich so sein. Es gibt vielleicht ja auch andere Lösungen, die man nur nicht sieht oder nicht sehen will. Ne? Also es ist schon so, dass schwierige Lebensumstände, Stress am Arbeitsplatz, Mobbing beispielsweise hier oder der Zerfall der Familie, den wir ja auch erleben und all diese Dinge, ja die Vermassung in der Industriegesellschaft, ja, dass die Menschen schon geneigt stimmen kann, die Rolle des psychisch Kranken zu übernehmen. Aber niemand ist dazu gezwungen. Ich rate dringend davon ab, dies zu tun oder auch nur in Erwägung zu ziehen, weil ich glaube ja, dass es ja vielleicht sogar die beste Lösung ist, ja, wenn man sich früh verrenten lässt und diesem ganzen Scheiß am Arbeitsplatz nicht mehr ausgesetzt ist, ja, zum Beispiel. Aber für den Stolz, für die Menschenwürde, ja, für das, was das Leben eigentlich ausmacht, ne, für die sogenannten höheren Werte, aus dieser Sicht ist das vielleicht doch nicht das Beste. Und das sollte man sich wirklich überlegen. Denn kurzfristig mag das eine Erleichterung sein, wenn man wirklich einem ganz schlimmen Boss zum Beispiel am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, der einen bosst und schikaniert und mobbt und man weiß nicht ein und ein, dass man sich dann eine Depression nimmt, um mal eine Zeit lang aus dem Felde zu gehen. Das mag ja die beste Lösung sein, scheinbar auf den ersten Blick, aber langfristig gesehen ist das keine gute Lösung. Das hat Folgewirkungen, ja, die man dann hinterher bitter bereuen muss. Vor allen Dingen ja, weil man sich dann auch unter Umständen nicht mehr im Spiegel anschauen mag. Insofern, ich sehe das auch, ja, dass die Umweltfaktoren eine Rolle spielen können, aber keineswegs als Automatismus. Das wäre genauso falsch, ja, wie irgendwelche biologischen Störungen im Gehirn für die sogenannten psychischen Krankheiten verantwortlich zu machen. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen schon die Verantwortung für uns selber übernehmen.
Also geisteskrank Ihre eigene Entscheidung.
Bitte?
Geisteskrank Ihre eigene
Richtig,
Entscheidung.
Das ist ein guter Spruch, der für die Patientenverfügung wirbt, der aber viel weiter verbreitet werden sollte und auf viele andere Bereiche auch genauso gut zutrifft. Thank you.
trage Scheren in meiner Jackentasche. Ich trage sie seit 7 Tagen dort. Ich halte mich an ihnen fest, obwohl sie schneiden. Das Loslassen tut so weh. Ich weiß, zum Kommen gehört auch Gehen, und nach dem Reden kommt die Stille. Doch die schreit mich andauernd an und meine Tränen sind egal. Ich weiß nicht, wohin soll ich meine Liebe tragen. Auf einmal wiegt sie schwer. Ich sage, sie soll gehen. Doch sie boxt mir in den Bauch. Es ist ja nicht so, dass wir uns hassen. Wir wissen nur nicht mehr, wohin. Und ich zwing mich, dich nicht anzurufen. Sonst wird die Sehnsucht niemals taub. Ich versuch die schönen Momente zu vergessen und zeichne sie mit Kreide nach, wie die Umrisse von jemand, der am Boden aufgeschlagen ist. Erst kommt der Aufschlag, dann das Fallen und dann die Frage, wie geht's weiter? Was ist gerecht, was ungerecht? Ach, ich glaub, das ist hier egal. Ich stehe traurig angemalt und denk an deine Hand auf meinem Bauch. Manchmal geh ich damit schlafen und manchmal wach ich damit auf. Ich wünschte mir, es käme jemand und drückte die Vergangenheit aus. Dann gäbe es kein Erinnern, kein Vergessen und der Regen hört auf. Was mir bleibt, ist das gebrochene Versprechen, das es niemals gab. Was mir bleibt, ist das gebrochene Versprechen, das es niemals gab. Ich trage Scheren in meiner Jackentasche. Ich trage sie seit 7 Tagen dort. Irgendwann ist es vorbei, dann schmeiß ich sie fort.
Scheren in der Jackentasche hieß dieses Lied von Früchte des Zorns. Früchte des Zorns, ein Musikkollektiv, und wer mehr über diese Band erfahren möchte, kann im Internet auf www.früchtedeszorns.net Musik hören, Texte nachlesen mit Gitarrengriffen und so weiter und so fort. www.früchtedeszorns.net. Kuckuck Magazin gegen Zwangspsychiatrie geht dem Ende entgegen. Am Mikrofon war der Mirko, und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf den Kulturabend der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener Baden-Württemberg. Der findet statt morgen Abend, morgen am Freitag, den 24. Januar in Freiburg im Strandcafé auf dem Greta-Gelände, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Geht los um 18.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Natürlich werden Spenden dankend entgegengenommen. Im Programm sind Mirko Brahms und Flora Florenz mit Texten, Liedern und Clownerie sowie Annette Wilhelm mit ihrem Psychiatrie-Kabarett. Wie gesagt, morgen Abend, 24. Januar ab 18.30 Uhr im Strandcafé. Zu guter Letzt noch der Hinweis auf die antipsychiatrische Anlaufstelle. Die ist jeweils dienstags erreichbar ab 16 Uhr, also von 16 Uhr bis 18.30 Uhr. In der Glümerstraße 2 im Litz, also im linken Zentrum. Die Glümerstraße 2, da war früher mal ein Laden namens Krokodil drin, und die geht von der Talstraße ab in der Viere zu erreichen über die Straßenbahnhaltestellen Johanneskirche oder auch Brauerei Ganter oder Schwabentorbrücke.
Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
Zu hören im Gruppenradio von Radio Dreieckland am 4. und am letzten Donnerstag im Monat jeweils ab 16 Uhr. Die nächste Sendung hört ihr am 30. Januar 2014.